HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Wir haben den Vorschlag eines Gesprächs mit der SPD angenommen.
Wir haben inhaltlich jede Menge Konflikte. Deswegen darf die vertrauensvolle Atmosphäre nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch lange nicht durch ist.
Ich habe gespürt in dem Gespräch, dass wir was Gemeinsames schaffen können.
Wir haben uns nicht gegenseitig die Parteiprogramme vorgelesen.
Alle wissen, es sind unterschiedliche Politikansätze.
Trotzdem haben wir uns vorgenommen, über die Dinge zu reden, wo wir auch wissen, dass die Entfernung zwischen drei Parteien vielleicht am größten sind.
Die Menge an Unterschieden ist kleiner geworden.
Das Gesagte schriftlich auszuformulieren, ist dagegen die Stunde der Wahrheit.
Alle haben sich vorgenommen, jetzt zügig zu arbeiten.
Und unser Ziel ist, dass wir bis Freitag eine Entscheidungsgrundlage haben.
Dass wir vor Weihnachten eine neue Regierung haben werden.
Heute, am Freitagmittag, sind sie aufgetaucht aus ihren Sondierungen, die Roten, die Gelben und die Grünen. Und seitdem wissen wir, dass sie nun zusammen weiterschwimmen wollen in Richtung Koalitionsverhandlungen. Damit rückt eine Kanzlermehrheit für Olaf Scholz immer näher, vielleicht sogar tatsächlich als Weihnachtsgeschenk für ihn. Und Angela Merkel kann schon mal, wie sie es geplant hatte, ihre Koffer packen, was von ihren Vorgängern kein einziger, so wie sie, aus freien Stücken getan hat. Aber auch Olaf Scholz sieht einer speziellen Premiere entgegen als erster Ampelkanzler der Republik. FDP und Grüne neben sich und die eigene tiefrote SPD-Spitze im Nacken. Auf den Kanzler kommt es an, hatte Kurt Georg Kiesinger einst behauptet, unser Kanzler Nummer 3 und zugleich der mit der kürzesten Amtszeit. Olaf Scholz wiederum hat behauptet, er bewerbe sich nicht als Zirkusdirektor. Aber wie meinte schon Kanzler Nummer 5 Helmut Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Auf den Kanzler kommt es an, fragt sich nur, wie lang. So heißt der Tag in HR2 Kultur. Am Abend eines Tages, der für die Sondierungsteams von SPD, FDP und Grünen schon deutlich vor Sonnenaufgang begonnen hatte. Das berichtet aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Christoph Keppeler.
Sie hatten die ganze Nacht hindurch bis zum frühen Morgen daran gearbeitet. Dann war das Papier fertig, in dem die Verhandlerinnen und Verhandler aufgeschrieben haben, worauf sie sich bis jetzt verständigen konnten. Um dann, so Grünen-Chefin Annalena Baerbock,
einen Vorschlag für eine Reform- und Fortschrittskoalition auf den Weg zu bringen, um das nächste Jahrzehnt wirklich als Jahrzehnt der Erneuerung zu nutzen.
Wenn man nachts lange redet, dann lernt man sich ganz gut kennen, sagte Robert Habeck. FDP-Chef Christian Lindner klang geradezu euphorisch. Eine Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands sei das, worauf sich die drei geeinigt hätten. Ein neuer Aufbruch für das Land sei möglich.
Wir sind überzeugt nach diesen Gesprächen, dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren. Lange Zeit hat es keine vergleichbare Modernisierungschance gegeben wie jetzt.
Weniger euphorisch, aber ähnlich zuversichtlich klang Olaf Scholz, der ja gerne der SPD-Kanzler dieser Reform-, Fortschritts- und Modernisierungskoalition werden möchte.
Das eine große Thema ist die industrielle Modernisierung unseres Landes, die so gelingen muss, dass wir es gleichzeitig schaffen, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Und das bedeutet, dass wir einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen, damit es möglich ist, dass wir so schnell wie möglich auf die Nutzung fossiler Ressourcen verzichten können. Genau das haben wir uns miteinander vorgenommen. Es wird das größte industrielle Modernisierungsprojekt, das Deutschland wahrscheinlich seit über 100 Jahren durchgeführt hat.
Das klingt alles wolkig, noch wenig konkret, aber erstmal war nicht mehr zu erwarten. Sondierungen erfolgreich, das war die Botschaft der möglichen Ampelparteien. Jetzt muss noch die Koalition verhandelt werden. Nur einige Punkte sind schon geklärt. Es wird kein Tempolimit geben, dafür aber einen Mindestlohn, wie ihn SPD und Grüne wollen. Und ein Teil der gesetzlichen Rente soll künftig kapitalgedeckt werden, ein FDP-Wunsch. Aber sogar das, wo etwa FDP und die Grünen weiter auseinanderliegen, soll gelingen. Da scheinen sich der FDP-Chef und der Grünen-Chef Robert Habeck einig. Es werde, so Habeck, keine Mehrbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger geben, aber genug Geld für Zukunftsinvestitionen geben. Und es gebe einen zweiten Glutkern im Papier, auf den man sich geeinigt habe, so Habeck. Eine gesellschaftliche Modernisierung.
Menschen, die in Lebensformen leben, die bisher keinen Rechtsstatus haben, werden ihn bekommen können. Wir werden die Vielfalt des Landes auch juristisch und im Staatsbürgerschaftsrecht abbilden, sodass tatsächlich im Bereich der gesellschaftlichen Politik ein Aufschluss mit der Realität des Lebens von vielen Menschen in diesem Land gelingen kann.
Diese Ampelkoalition hinzukriegen, das bleibt ein ehrgeiziges Ziel. Aber wir können das schaffen. Das strahlten die Chefinnen und Chefs von SPD, Grünen und FDP heute aus. Die SPD- und Grünen-Gremien wurden heute informiert. Bei den Grünen muss noch am Sonntag ein kleiner Parteitag zustimmen. Und die FDP wird das Sondierungsergebnis am Montag ihren Gremien vorstellen.
Soweit Christoph Keppeler aus unserem Hauptstadtstudio über das, worauf sich SPD, Grüne und FDP bisher verständigen konnten, nach ihren gemeinsamen Sondierungen und vor dem geplanten Beginn von Koalitionsverhandlungen. Kerstin Münstermann, Leiterin der Berliner Parlamentsredaktion der Rheinischen Post, guten Tag.
Guten Tag.
Wenn Sie sich das bislang Vereinbarte anschauen, sehen Sie dann bei allen drei Parteien gleich viele Erfolgserlebnisse und gleich viele Zugeständnisse?
Also ich sehe ein allgemeines Yes, we can, um es mal so wie Barack Obama das mal ausgedrückt hat, der damalige US-Präsident. Da war heute schon viel, viel Hoffnung und viel Aufbruch in der Berliner Luft. Ich glaube, dass am ehesten FDP und Grüne heute ihren Tag hatten und die SPD etwas zurücksteckte. Also das große Projekt von Olaf Scholz, Mindestlohn, das steht drin in dem Papier. Einiges andere nicht. Es gibt keine Steuererleichterung für Geringverdiener zum Beispiel. Da muss Olaf Scholz vielleicht noch etwas erklären. Aber am Ende wird er derjenige sein, der möglicherweise tatsächlich kurz vor Weihnachten.
So, da ist die Verbindung unterbrochen. Ich hoffe, dass wir sie wieder herstellen können. Vielleicht, wir haben zwei verschiedene Verbindungen angepeilt. Sondieren wir mal. Wir lassen gerade sondieren, welche der Leitungen wieder hergestellt werden kann, damit wir das Gespräch fortsetzen können. Ich sehe zwei Kolleginnen schon sehr eifrig bei der Arbeit. Und sobald Frau Münstermann mich wieder hören sollte, sollte sie Bescheid geben, sich melden. Dann
können ich höre Sie.
Wunderbar, prima. Sie sind wieder da. Jetzt hören wir Sie auch. Ausgezeichnet. So, Sie hatten gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, bei den Koalitionsverhandlungen kommt es jetzt auf den an, der Kanzler werden will, vor allem. Welche Brocken sind denn da noch aus dem Weg zu räumen? Denn was man jetzt nicht in den Sondierungen vereinbart hat, das hat man sich ja für die Koalitionsverhandlungen aufgespart und das ist ja wahrscheinlich nicht der leichteste Teil der ganzen Angelegenheit.
Das stimmt. Da liegt noch einige Arbeit vor den Verhandlern dann. Jetzt sind es keine Sondierer mehr. Ich glaube, großer Punkt wird, wie zahle ich das alles? Also es ist toll, wenn man sagt, es gibt einen neuen Aufbruch und es gibt viele einzelne Projekte. Aber wie es insgesamt bezahlt werden soll und die Schuldenbremse eingehalten werden soll, das war heute doch ein bisschen schwammig.
Und da sagen nun einige, dass gerade was diese finanz- und steuerpolitischen Differenzen angeht, im Grunde auch die Union unsichtbar mit am Tisch sitze. Denn um diese finanz- und steuerpolitischen Vorhaben, die SPD und Grüne gerne gegen die FDP durchsetzen wollen, durchzusetzen, wird eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag oder die Zustimmung des Bundesrates benötigt. Und beides sei nicht ohne die Union zu haben. Und das gebe der FDP eine Handhabe, solche Vorhaben zu blockieren. Können Sie diesem Gedanken etwas abgewinnen?
Ich kann dem Gedanken viel abgewinnen. Ich glaube, er stimmt auch. Und am Ende, wenn man genau hingeguckt hat, war ja Christian Lindner, der FDP-Chef heute, der, der so am zufriedensten wirkte. Der weiß auch genau, er wollte immer den Soli abschaffen und muss auf das Bundesverfassungsgericht warten. Mehr muss er gar nicht mehr tun. Deswegen, ich glaube, für ihn war es heute der größte Erfolg.
Eine Verhandlungsposition ist ja umso stärker, je mehr Alternativen die Beteiligten haben. Nun gibt es ja nach wie vor theoretisch zwei Alternativen zur Ampel, Jamaika und die GroKo. Aber in beiden Fällen käme die Union wieder ins Spiel, als Seniorpartner bei Jamaika und als Juniorpartner bei der GroKo. Und da stellt sich die Frage, ob die Union in ihrem Zustand überhaupt noch als Rückfalloption herhalten kann. Wie sehen Sie das?
Ich habe die Union lange beobachtet und ich bin wirklich erschüttert, wie sehr die sich zerlegt haben direkt nach der Wahl. Ich glaube, in dem Zustand ohne die Führungspersonen, die es gerade nicht mehr gibt, Armin Laschet hat quasi abgedankt, wird es mit der Union nicht möglich sein zu verhandeln.
Macht dieser Umstand möglicherweise dann der FDP es am Ende leichter, ihren Wählerinnen und Wählern zu erklären und ihrer Basis, warum sie in eine Ampelkoalition eintritt, sie, die ja eigentlich immer die größere Nähe zur Union gehabt hat?
Da haben Sie recht. Ich glaube, Christian Lindner muss auf jeden Fall Finanzminister werden. Das muss er durchsetzen für die FDP-Wähler, damit er sagen kann, sozusagen unsere wirtschaftspolitische Vernunft hat sich in dieser Ampel durchgesetzt. Und ich glaube, dann kann Christian Lindner gut damit leben.
Wie hat man sich jetzt solche Koalitionsverhandlungen im Unterschied zu Sondierungen, den bisherigen, vorzustellen? Da, bei den Sondierungen hat man ja eher aufs Gemeinsame geguckt. Bei den Koalitionsverhandlungen muss man ja sozusagen alle Dinge erledigen, abräumen, Kompromisse finden. Welche Seilschaften wird es da womöglich geben? Denn so zu drei verschiedenen Parteien zu verhandeln, das ist ja nochmal eine besondere Schwierigkeit. Werden sich da zwei gegen den dritten verbunden? Wird das wechseln? Wie können wir uns das vorstellen?
Also das ist interessant. Ich glaube, heute hat Christian Lindner deutlich gemacht, dass er mit den Grünen und überhaupt auch mit der SPD sich auf Augenhöhe sieht. Es ist nun die kleinste Partei. Er sprach aber von einer Zäsur in der politischen Kultur. Und das ist eine ganz klare Spitze gegen Angela Merkel. Vor 4 Jahren, wir erinnern uns, da hat er die Verhandlungen abgebrochen. Und ich glaube, dass man in diesem Geist jetzt in die Details und ans Eingemachte geht. Vergessen wir nicht, es stehen noch ganz schwierige, auch Personal, Themen auf dem Tableau der Verhandler. Wer wird der nächste Bundespräsident? Wer wird Bundestagspräsident, Bundestagspräsidentin? Wie verteilen sich die Ministerien? Am Ende ist das, worüber vielleicht am meisten gestritten wird.
Und gerade was diese Personalien angeht, die Sie genannt haben, müsste ja möglicherweise, wenn es da Kompromisse gibt, die SPD-Zugeständnisse machen. Ihr steht ja der Bundestagspräsident zu, da sie ja die stärkste Fraktion stellt. Und was den Bundespräsidenten angeht, ausgerechnet den eigenen Parteifreund Steinmeier, der ja gerne weitermachen möchte, abzuservieren, das könnte Scholz ja wahrscheinlich auch schwer verkaufen.
Ja, da hat Steinmeier im Sommer einen ganz guten Move gemacht, indem er schon mal gesagt hat, ich stehe bereit. An ihm kommt man jetzt nicht mehr so einfach vorbei. Aber die Wahrheit ist auch, 3 Männer der SPD an der Staatsspitze mit Bundesratspräsident, das ist in der Tat schwer durchzusetzen. Es ist keine Frau dabei. Also das wird sehr interessant. Man hört in der SPD, dass man Herrn Mützenich aufstellen wolle als Bundestagspräsident. Mal schauen, ob das dann so durchgeht mit dem Herrn Steinmeier, der wieder gewählt werden will als Bundespräsident.
Kerstin Münstermann, Leiterin der Berliner Parlamentsredaktion der Rheinischen Post. Ganz herzlichen Dank. Auf den Kanzler kommt es an, fragt sich nur, wie lang der Tag in HR2 Kultur. Wie schnell und wie plötzlich es vorbei sein kann mit einer Kanzlerschaft in Deutschland, das zeigt natürlich allen voran das konstruktive Misstrauensvotum von 1982, durch das Helmut Schmidt das Amt des Bundeskanzlers verlor und Helmut Kohl im selben Atemzug zu seinem Nachfolger gewählt wurde. Dieses Ereignis, das vielen Menschen damals zu sauer aufstieß, um es als Realsatire verdauen zu können, ist 2 Jahre später zu einer Filmsatire verarbeitet worden. Ist was, Kanzler, hieß dieser Film. Und auf dem Höhepunkt des Geschehens meldet sich darin quasi live aus dem Bundeshaus in Bonn Dieter Hildebrandt.
Am Abend eines Tages, den man bereits als aller Tage Abend oder vielleicht doch nur als die Summe der Stunden, die dieser Republik geschlagen oder gar nur einer geschlagenen Republik, die nach einem nervenzermürbenden Kopf an Kopf rennenden falschen Kopf vorn hat, oder ein Abend, der nach einer endlos langen Nachtfahrt durch die Talsohle des Wachstums endlich der Wirtschaft das verspricht, was sie so bitter, bitter nötig hat, einen neuen Morgen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer Sendung Report vor Ort, die wie immer bei solchen Anlässen live zu Ihnen in Ihr inzwischen abendlich erleuchtetes Wohnzimmer kommen wird, in dem Sie gerade bemüht sein werden, das auszulöffeln, was Sie sich eingebrockt haben, beziehungsweise mit anderen Worten, Sie verzehren gerade Ihre Suppe, während wir bemüht sein werden, diese oder jene mehr oder minder bedeutende Persönlichkeit, die in der Lage ist, über den Tellerrand jenes tiefen Tellers zu blicken, den Konrad Adenauer erfunden, aber ihn leider mit ins Grab genommen hat, vor unsere elektronische Kamera zu locken und damit zurück in die Wendezentrale, in die Sendezentrale. Gute Nacht.
Ja, vielen Dank, Dieter Hildebrandt. Er hat gerade direkt aus dem Jahre 1984 zu uns gesprochen, denn aus diesem Jahr stammt der Film Ist was, Kanzler, den wir uns später nochmal vorknöpfen werden. Keine Experimente. Wohlstand für alle. Auf den Kanzler kommt es an. Mehr Demokratie wagen. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Blühende Landschaften, basta und wir schaffen das. 8 Schlagworte zu 7 Kanzlern und einer Kanzlerin. Und bevor wir gleich ausführlicher reden über diese mehr oder weniger glorreichen 8, hören wir uns an dieser Stelle nochmal an, wie sie geklungen haben zu ihrer Amtszeit. Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel.
Fast 10 Jahre nach dem militärischen und politischen Zusammenbruch des Nationalsozialismus endet für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit. Mit tiefer Genugtuung kann die Bundesregierung feststellen, Wir sind ein freier und unabhängiger Staat.
Mir wurde seinerzeit immer wieder gesagt, meine Aufgabe wäre es, die Not und die Armut gerecht zu verwalten. Meine Antwort darauf war stets, den Teufel werde ich tun. Ich werde Not und Armut nicht verwalten, sondern ich werde alles tun, um sie zu überwinden.
Sie werden von mir nicht erwarten, dass ich jetzt triumphierend sage, die Parole auf den Kanzler kommt es an, ist entscheidend gewesen. Ich glaube, dass ich ein wenig dazu beigetragen habe.
Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun.
Für mich jedenfalls steckt eine ungeheure Befriedigung in dem Bewusstsein, für das öffentliche Wohl tätig zu sein. Das ist eine Passion, die ja viele Menschen ergreift. Und zum anderen, Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport.
Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor, dafür vielen besser. Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Und schon Kaiser Wilhelm hat gedacht, dass das Pferd wieder zurückkam, als er das erste Auto gesehen hat. Der hat sich geirrt und auch Sie werden sich irren. Es wird eine völlig neue Mobilität geben, meine Damen und Herren. Mit autonomem Fahren, alternativen Antrieben und anderen Eigentumsverhältnissen, als wir das heute kennen. Das wird Jahre dauern, aber es wird gut sein, wenn die Politik hilft.
Über diese 8, die wir gerade gehört haben, über Willy Brandt, Helmut Kohl, Angela Merkel und die übrigen 5 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat der Journalist Peter Zudeik in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Verbrannt, verkohlt und ausgemerkelt. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag.
Hallo.
Der Untertitel des Buches lautet Vom Ende deutscher Kanzlerschaften. Ende im Singular. Haben die bisherigen 8 Kanzlerschaften bei all ihren Unterschieden zum Ende hin doch etwas Gemeinsames? Wohnt jedem Ende im Kanzleramt ein fauler Zauber inne?
Ja, mit Sicherheit. Ich schreibe eine Verfallsgeschichte deutscher Kanzlerschaften. Es gibt keine Kanzlerschaft, die wirklich, naja, sagen wir mal, normal endet, was immer man sich unter normal vorstellt, sondern es ist immer so ein bisschen Siechtum oder einer wird rausgeputscht oder einer wird gedrängt, rauszugehen. Der Schröder hat es fertiggebracht, sich selber rauszukegeln. Helmut Kohl ist vielleicht ein Sonderfall. Der ist abgewählt worden, aber auch er hat es fertiggebracht, die letzten mindestens 2-3 Jahre seiner Kanzlerschaft zu einem ausgesprochenen Siechtum zu machen. Also irgendwie geht das alles schief am Ende.
Woran liegt das denn jeweils, dass diejenigen, eben, die uns vom Kanzleramt aus regiert haben, am Ende verbrannt, verkohlt und ausgemerkelt waren, an den Persönlichkeiten, an dem politischen Umfeld, an der Art, wie unsere Republik organisiert ist?
Na, irgendwie hat alles damit zu tun. Nehmen wir mal den Fall Adenauer, der so halsstarrig war und in einem hohen Alter, als er schon stramm auf die 90 zuging, immer noch meinte, er sei der Einzige, der Kanzler sein könnte. Und dann haben ihn seine Leute so sehr gedrängt und geschubst und gezwungen rauszugehen, dass er dann rausging. Sein Nachfolger Erhard, ja, der hat gerade eine Wahl überstanden. 1 Jahr, nachdem er gewählt worden war, vorher eingesetzt für Adenauer, dann gewählt. Nach 1 Jahr haben ihn seine Leute rausgeschmissen. Da ging es nur um das Umfeld. Und so gibt es immer wieder verschiedene Dinge. Kiesinger ist mit Mehrheit gewählt worden. Und es war das erste Mal, dass hinter dem Rücken dessen, der eigentlich die Wahl gewonnen hatte, eine andere Koalition gebildet wurde, nämlich von Scheel und Brandt. Also wir haben wirklich sehr verschiedene Konstellationen. Es kommt aber im Endergebnis auf das Nämliche raus, es geht immer ganz schräg und schief zu.
Das, was Sie zuletzt genannt haben, eine Koalitionsbildung, eine Kanzlerwahl an der stärksten Fraktion vorbei, darüber ist ja in den vergangenen Wochen auch diskutiert worden, als es darum ging, wer hat automatisch die stärkste Partei einen Auftrag zur Regierungsbildung oder kommt es nicht letztlich darauf an, wer am Ende eine mehrheitsfähige Koalition zustande bringt. Einen richtigen offiziellen Auftrag, den jemand erteilen müsste, den kennt das Grundgesetz ja nicht. Hat sich das denn als problematisch erwiesen aus Ihrer Sicht, dass es solche Koalitionsbildungen von kleineren Fraktionen zulasten der größten gegeben hat?
Naja, das ist eine Frage des Geschmacks, denke ich mal. Von Anfang an war es so, seit 1949, dass es selbstverständlich war. Die Fraktion, die die meisten im Bundestag versammeln konnte, die durfte bestimmen, wer Kanzler wird. Und nicht zwei Fraktionen darüber hinaus oder gegen sie. Es wäre 1949 schon möglich gewesen. Die CDU war ganz knapp vorne, die Union war ganz knapp vorne. Und SPD und FDP hätten gegen die Union eine Koalition bilden können. 1961 ebenso, 1965 ebenso. Da wurde ja eine große Koalition gebildet. Also die Möglichkeit hätte bestanden. Es ist bloß bis 1969 keiner auf die Idee gekommen, das zu tun. Für mich hat das immer so ein Geschmäckle, aber es hat sich inzwischen eingebürgert. Wir halten es alle für normal, dass diejenigen, die miteinander die Mehrheit bilden können, dann auch den Kanzler stellen. Na, sei es drum.
Sehr viele Kanzlerwechsel, die meisten womöglich, haben mitten in der laufenden Legislaturperiode stattgefunden. Wie problematisch ist das denn wirklich, wenn wir doch bei Bundestagswahlen, wie der Name schon sagt, eigentlich den Bundestag wählen und nicht den Kanzler oder die Kanzlerin?
Es dürfte eigentlich überhaupt nicht problematisch sein. Die Verfassung hat es so vorgesehen, dass wir ein repräsentatives System haben. Das heißt, wir wählen die Parteien, die bilden Fraktionen und die Fraktionen schlagen dem Bundespräsidenten einen Kanzlerkandidaten vor. Es gab 1949 keinen Kanzlerkandidaten. Es gab nur Parteien. Spätestens 1953 hat sich herausgestellt, Mensch, das hat doch sehr viel mit Personen zu tun. Und dann hat sich das entwickelt, was in der Politikwissenschaft Kanzlerdemokratie genannt wird. Und wenn dann mitten in der Legislaturperiode einer ausgewechselt wird, dann hat das so ein komisches Gefühl für das Volk, das den Kanzler sowieso nicht wählt. Aber Moment mal, wir haben doch jetzt gar nicht mitgewählt. Wie Erhard wird eingesetzt von der Fraktion für Adenauer. Das geht doch gar nicht. Doch, es geht. Aber man hat immer ein komisches Gefühl dabei, als sei das Volk, das Wahlvolk, betrogen worden. Das Gegenteil ist richtig.
Ich komme noch mal auf die Frage zurück, die Sie zu Beginn unseres Gesprächs gestellt haben und die Sie auch in Ihrem Buch erörtern, was denn eigentlich eine normale Kanzlerschaft auszeichnen würde. In Ihrem Buch sagen Sie, dass ein Kanzler und eine Kanzlerin normalerweise abtreten sollte, wenn die Arbeit getan ist und die Ziele erreicht sind. Gab es denn in den bisherigen Kanzlerschaften Momente, in denen das wirklich der Fall gewesen ist?
Ich sehe nichts, nein. Das würde ja bedeuten, man hat eine Idee, man hat ein Projekt. Dahin will ich mit diesem Land gehen. Und nach 4 Jahren, nach einer Legislaturperiode, stelle ich fest, naja, ist vielleicht weitgehend erreicht und dann kriege ich nochmal die Chance, werde nochmal wiedergewählt und nach 8 Jahren könnte dann gut sein. Das Projekt ist zu Ende, ich habe mein Ziel erreicht. Das wäre für mich die Idealvorstellung. Ich sehe das nirgendwo. Natürlich gibt es die Regentschaft von Willy Brandt, der die Ostpolitik, er hat sie angeschoben. Er ist auch deshalb gescheitert, weil seine eigene Partei nicht mehr hinter ihm stand und sagte, nee, das mit der Ostpolitik, das hat er nicht fortentwickelt. Also ich habe in diesen ganzen Zeiten kein Beispiel dafür gesehen, dass man sagen kann, das habe ich mir vorgenommen, das habe ich erreicht. Jetzt kann ich abtreten.
Würde es da helfen, die Amtszeit von Bundeskanzlern und Bundeskanzlerinnen zu begrenzen, dass die Betreffenden dann einfach unter dem Zeitdruck stehen, sich dann auch Ziele zu setzen, die sie in ihren, ja, sagen wir mal, 2 Amtszeiten erreichen könnten?
Ich wäre sehr dafür, das auf 8 Jahre zu begrenzen. Dann kommen natürlich die, die sagen, oh, Amerika, guck dir das Beispiel an, dann ist er ja ein Lame Duck am Ende. Ja, es gibt viele Kanzler, die waren jahrelang Lame Duck. Das finde ich nicht so schlimm. Das ist das kleinere Übel. Wer nach 8 Jahren sein Projekt, das er formuliert hat, nicht zu Ende gebracht hat, der kann mal gerne nach Hause gehen. Und wenn er es zu Ende gebracht hat, wunderbar, ab in die Pension.
Sagt der Journalist Peter Zudeik, Autor des Buches Verbrannt, verkohlt und ausgemerkelt, erschienen im Westend Verlag in diesem Jahr. Vielen Dank. Hinter jedem Kanzler und hinter jeder Kanzlerin stehen Leute, die nichts unversucht lassen, um die Performance ihres Kanzlers oder ihrer Kanzlerin zu optimieren, wie man heute sagen würde. 1984, als der Film Iswas Kanzler in die Kinos kam und die Kanzlerschaft von Helmut Kohl durch den satirischen Fleischwolf drehte, da hat man das vielleicht noch etwas anders formuliert. Aber zu den wichtigsten Figuren des Films gehört auch Kohls Coach, dessen Titel allerdings deutlich biederer klingt.
Sie sind sein Referent?
So ist es.
Bodo, der Mann kann ruhig wissen, dass du alle seine Reden erfindest und wie du mit dem Zischproblem fertig wirst.
Was ist denn das für ein Problem?
Ach, meine Frau weist auf den unerheblichen Sprachfehler meines Chefs hin. Ich war bisher immer gehalten, alle scharfen Zischlaute durch weichere zu ersetzen. Ein Beispiel, das Wort Zeit klingt bei ihm wie Zeit. Das haben wir abgemildert. Er sagt jetzt nicht mehr, dazu ist jetzt keine Zeit. Er sagt, es ist jetzt nicht die Stunde.
Deutschland kann er auch nicht sagen. Klingt wie Deutschland.
Dafür haben wir glücklicherweise die Formel gefunden. In diesem, unserem Lande.
Guck mal, was er jetzt wieder macht.
Er sieht doch aus wie immer.
Genau.
Gerade in dieser Stunde bedrückt, erregt.
Ist das nun nicht entsetzlich?
Die ganze Zeit über macht er Reflexe, wo du doch für heute extra die entspiegelte Brille angeordnet hast, wo er die nur wieder gelassen hat.
Das Schlimmste, was einem begegnen kann, ist Unzuverlässigkeit. Dieser Mann ist unzuverlässig und er ist unkonzentriert und...
Undankbar ist er besonders.
Auf den Kanzler kommt es an, fragt sich nur, wie lang. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Bevor es auf den Kanzler ankommen kann, kommt es erst einmal darauf an, wer Kanzler ist oder Kanzler bleibt oder Kanzlerin wird. Und genau das wurde zur spannenden Frage, als Angela Merkel sich vor 16 Jahren anschickte, Kanzlerin zu werden. Denn ausgerechnet der Mann, der ihr zunächst eine Steilvorlage lieferte, aber das lassen wir uns jetzt nochmal von unserer Politikredakteurin Selina Rust in Erinnerung rufen.
Juni 2005. Merkel bringt sich in Stellung für den Kampf ums Kanzleramt. Ein Jahr früher als gedacht. Auslöser ist dieser Satz.
Am Montag dieser Woche habe ich dem Herrn Bundestagspräsidenten mitgeteilt, dass ich es in der gegebenen Situation als meine Pflicht ansehe, im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen.
Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder verliert absichtlich diese Vertrauensabstimmung und führt dadurch Neuwahlen herbei. Nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird auch die innerparteiliche Kritik an Schröders Agenda 2010 immer lauter. Angela Merkel, damals Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU, ist schnell im Wahlkampfmodus. Sie gegen Schröder.
Sie sind ein Mann, der seine Chance hatte, der sie nicht nutzte, weil er gescheitert ist an seiner Partei, an sich selbst und an seiner Wahrnehmung der Realität. Deshalb sind Sie Vergangenheit, Herr Bundeskanzler, deshalb sind Sie gescheitert.
Die beiden duellieren sich im Wahlkampf und im Fernsehen. Schröder kritisiert das ungerechte Steuermodell von Merkels Finanzexperten und Merkel die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland.
Also Herr Schröder läuft durchs Land und sagt, 7 Jahre Rot-Grün, das waren 7 gute Jahre für Deutschland. Und nun muss ich ganz ehrlich sagen, das ist in den Ohren vieler, vieler Menschen wirklich der blanke Hohn.
Sie reden immer über Deutschland als ein Land, das hinten ist. Das ist so falsch, Frau Merkel, und auch so gefährlich.
Zickzack-Kurs in den Umfragewerten. Nach einem TV-Duell steigen erst die SPD-Werte sprunghaft nach oben und eine Woche vor der Wahl sehen Meinungsforschungsinstitute dann die CDU bei mehr als 40%. Am Ende landet die Union bei 35%, nur einen Prozentpunkt vor der SPD. Schwarz-Gelb hat keine Mehrheit, Rot-Grün aber auch nicht. Schröder höhnt, redet sich noch am Wahlabend in der Elefantenrunde um Kopf und Kragen.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Suboptimal nennt Schröder diesen Auftritt später selbst. Und Merkel, die lässt sich nicht beirren und denkt sich,
geht nicht, gibt's nicht.
Schließlich dankt Schröder ab. Es kommt zur großen Koalition mit Franz Müntefering als Vizekanzler und Angela Merkel als Kanzlerin.
Wir haben gelernt, sie setzt sich immer durch,
sagt Michael Gloß von der CSU, wohl nicht gerade ihr politischer Busenfreund und sollte auch hier Recht behalten, als es am 22. November 2005 von Bundespräsident Horst Köhler heißt.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 des Grundgesetzes Frau Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin.
56 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der deutschen Regierung. Angela Merkel aus Ostdeutschland mit 51 Jahren.
Und mittlerweile kann man fast schon sagen, der Rest ist Geschichte. Aber was Angela Merkel angeht, stehen wir zurzeit an einer Schwelle, wo die Politikautoren aufhören zu schreiben und die Historiker noch nicht angefangen haben zu schreiben. So formuliert es die Journalistin Ursula Weidenfeld. Und sie hat genau auf dieser Schwelle ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Kanzlerin, Porträt einer Epoche. Guten Tag, Frau Weidenfeld.
Hallo, Herr Knapp.
Auch Sie blicken in Ihrem Buch auf die berühmte Elefantenrunde, aus der wir ja gerade den berühmtesten Ausschnitt gehört haben. Aber anders als sonst, wenn an diese Szene erinnert wird, liegt der Fokus bei Ihnen nicht auf dem polternden Gerhard Schröder, sondern Sie haben sich verständlicherweise Angela Merkels Verhalten in dieser Szene angeschaut. Zu welchen Erkenntnissen kommen Sie da?
Ja, das ist eine ganz interessante Szene und es ist eigentlich auch eine typische Szene für Angela Merkel. Sie hat die Wahl verloren. Also sie hatte, und das haben wir ja eben im Beitrag gehört, mit 40% war sie sozusagen veranschlagt und dann kommt sie mit 35% rein. Sie hätte nicht Kanzlerin werden müssen. In der CDU-Zentrale sitzen schon ihre Wettbewerber, die ja damals alle noch in der Partei eine große Rolle spielen. Friedrich Merz, Roland Koch, Peter Müller, Christian Wulff. Die sitzen also schon da und denken über den Sturz Angela Merkels als Parteivorsitzende und als Fraktionsvorsitzende der CDU nach. Und Angela Merkel nutzt diesen Abend, diesen Auftritt von Gerd Schröder, dieses Verblendete, um die Partei sofort hinter sich zu scharen. Nach diesem Sonntagabend konnte die CDU nicht mehr anders, als sich hinter Angela Merkel zu stellen. Sie lässt sich einen Tag später als Fraktionsvorsitzende bestätigen und fängt dann an, in aller Seelenruhe zu verhandeln, hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen, mit Franz Müntefering übereinzukommen. Und man kann schon sagen, dass es ist nicht ganz unwahrscheinlich zu sagen, dass Gerd Schröder ihr an diesem Sonntagabend mit diesem Auftritt das Amt der Bundeskanzlerin verschafft, aber zumindest das der Parteivorsitzenden der CDU und der Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU gesichert hat.
Als wir Sie eben im Beitrag gehört haben, im Wahlkampf von 2005, da haben wir hier zueinander gesagt, so leidenschaftlich, so heftig hat man Sie danach in Ihrer Zeit als Bundeskanzlerin nicht mehr reden gehört. Sie haben in Ihrem Buch ja auch geschrieben, Sie hätte nicht mit Ideen geworben, sondern mit der Art, wie sie arbeitet. Wie arbeitet Angela Merkel denn? Wie führt sie? Was haben Sie da beobachten und herausbekommen können?
Angela Merkel hat sich immer auf Helmut Kohl als Vorbild berufen. Eigentlich hätte sie sich von ihrer Arbeitsweise immer eher auf Helmut Schmidt berufen müssen, nämlich dieses Führen durch Verfahren. Also man hat gar keine großen Ziele, sondern versucht seine Arbeit anständig zu machen, das Land anständig zu führen, auch eben in einem Kabinett von Ministern, denen sie ganz oft eben sehr lange Leine lässt, die sie laufen lässt. Das ist die Art und Weise, wie Angela Merkel geführt hat, also gar nicht große politische Ziele zu formulieren, keine politischen Programme, wie Peter Zulat das eben gefordert hat, sondern nach diesem fast verlorenen Wahlkampf von 2005 mit einem Programm nie wieder ein Programm vorzustellen, sondern eher so dieses, Sie kennen mich, Sie wissen, wie ich es mache, Sie wissen, dass Deutschland erfolgreich da durchkommt, Sie wissen, dass ich Krise kann. Und sich darauf zu verlassen, dass eben diese Sekundärtugenden, wie man das, wie Oskar Lafontaine das mal genannt hat, die Deutschen mehr überzeugen. Und das hat sie ja ganz erfolgreich getan.
Was sich wie ein roter Faden durch unsere Sendung zieht, ist der alte Wahlkampfslogan von Kurt-Georg Kiesinger. Auf den Kanzler kommt es an. Interessanterweise gibt es ja eine Gemeinsamkeit zwischen Kiesinger und Merkel. Sie sind die beiden einzigen, die bislang eine GroKo geleitet haben. Kiesinger seine ganze kurze Amtszeit hindurch und Merkel immerhin 3 von ihren 4 Amtszeiten hindurch. Inwiefern ist es denn bei den Koalitionen der vergangenen 16 Jahre auf die Kanzlerin angekommen? Und inwiefern wäre es vielleicht mal auf sie angekommen und sie hat nicht geliefert?
Es ist deshalb auf sie angekommen, weil Angela Merkel wie kaum jemand anders in der Lage ist, unterschiedliche Positionen zusammenzubringen, diese Positionen zu moderieren und zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit in welcher Form auch immer zu bringen. Das hat sie in Deutschland getan, das hat sie in Europa getan, das hat sie auch bis auf die Zeit von Donald Trump auf internationaler Bühne getan. Das ist, glaube ich, eines der ganz großen Talente, das Angela Merkel hat. Eine der Ministerinnen, die auch schon unter Gerd Schröder Ministerin war und die dann unter im ersten Kabinett Angela Merkels auch wieder war, hat mal gesagt, bei Schröder sei das Kabinett, also seien die Kabinettssitzungen immer so eher notarielle Veranstaltungen gewesen. Man hätte also das abgenickt, was der Kanzler und der Vizekanzler vorschlagen. Bei Merkel werde wirklich diskutiert und das hat sich bis zum Schluss so erhalten.
In Ihrem Buch nennen Sie aber auch Angela Merkel eine Notarin oder in einem Interview, was Sie anlässlich dieses Buches gegeben haben. Insofern, als sie gesellschaftliche Entwicklungen eher nachvollzogen und amtlich gemacht hat, als selber angestoßen.
Das bezieht sich auf Angela Merkel als CDU-Vorsitzende. Man könnte ja sagen, jemand, der eine konservative Partei anführt, ist auch konservativ und profiliert die konservativen, also die eher bewahrenden Elemente dieser Partei und der Gesellschaftspolitik, die sie betreibt. Angela Merkel hat es nicht gemacht. Sie hat gesehen, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und ich finde, da gibt es 3 Felder, wo das sehr, sehr deutlich wird. Die Atomkraft, die Wehrpflicht und die Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau. Bei der Atomkraft hat sich im Laufe der letzten 10 Jahre, des letzten Jahrhunderts, der ersten 10 Jahre dieses Jahrtausends die gesellschaftliche Meinungsbildung total verschoben. Also auf einmal waren eben nicht mehr nur die Jungen, die Linken und die Grünen gegen Atomkraft, sondern auch die Älteren, die Gebildeten, die Bürger, Stadtbürger zum Beispiel in Stuttgart. Bei der Wehrpflicht, seitdem Deutschland in Afghanistan im bewaffneten Einsatz ist, sind auf einmal auch die Väter und Großväter skeptisch zur Wehrpflicht, die vorher immer gesagt haben, das tut den jungen Leuten noch gut, wenn sie da mal benehmen lernen und frühes Aufstehen. Und bei der Ehe für alle sieht man, wie sich nicht nur das Verfassungsgericht, sondern wie sich eine ganze Gesellschaft die Frage stellt, zu Recht ja auch, ist Ehe wirklich nur die Vereinigung von Mann und Frau und die Lebenspartnerschaft, sondern ist es nicht, wenn alle wenn Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Angela Merkel sieht das. Sie hätte sich dagegen stemmen können und dafür werben können, dass man doch eher auf die konservative, die bewahrende Position geht. Das hat sie nicht gemacht. In diesen Punkten ist sie die Notarin des Wandels und da ist sie auch mitleidlos mit ihrer eigenen Partei. Sie räumt das ab und zwar immer handstreichartig.
Ursula Weidenfeld, Journalistin und Autorin des Buches Die Kanzlerin, Porträt einer Epoche. Vielen Dank. Auf den Kanzler kommt es an, fragt sich nur wie lang. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt tauchen wir nochmal ein in die Filmsatire Iswas Kanzler aus dem Jahre 1984. 2 Jahre nachdem Helmut Kohl Bundeskanzler geworden ist, und zwar durch ein konstruktives Misstrauensvotum gegen seinen Vorgänger, wartet der Film mit einer sensationellen Enthüllung auf. Die Spitzenleute der neuen Regierungskoalition sind allesamt nur Doppelgänger, die allerdings ein mühevolles Sprechtraining hinter sich haben, denn andere zu verkohlen ist schwerer als man denkt.
Jetzt alle gemeinsam, miteinander, durcheinander, nebeneinander, die Ärmel hochkrempeln und es anpacken. Als deutscher Bundeskanzler der Deutschen Bundesrepublik Deutschland in diesem, unserem Vaterlande, kann ich nur eines sagen. Wir und der gesamte Bundesrepublik, wir wollen eine Wende ohne Wenn und Aber. Und wenn ein Aber, dann kann es nur meine sein.
Ja, gefällt mir gar nicht schlecht. Aber für den Pfälzer nehme ich doch lieber den Müller-Frankenberg vom Stadttheater Bonn. Der hat das bessere SCH drauf.
Ne, das finde ich überhaupt nicht.
Ne. Das spielt keine Rolle, Sie machen den Bayern.
Na, den habe ich auch besser drauf.
Sehen Sie nur an dem Wort Bundesrepublik, da müssen Sie noch arbeiten. Nicht? Ja? Sie sagen mal Bundesrepublik, er sagt Bundesrepublik. Nicht?
Mit O. Bundesrepublik.
Ja, nochmal.
Bundesrepublik.
Ach, nochmal.
Bundesrepublik.
Nein, Bundesrepublik. Nochmal.
Bundesrepublik.
Herrgott, Herr Berg, das kann doch nicht so schwer sein. Denken Sie doch an Bonn, nicht? Bundesrepublik. Der Mann möchte gerne nach Bonn.
Bundesrepublik.
Nochmal.
Bundesrepublik.
Vorsprechen fürs Kanzleramt. Aber so wie dieser Bewerber klingt in dem Film Iswas Kanzler, müsste man ihm wohl antworten, das wird nix. Als wir in der Redaktion von HR2 Kultur der Tag überlegt haben, wen wir uns denn eigentlich als Kanzler oder Kanzlerin wünschen würden, und zwar ohne unserer Fantasie irgendwelche Grenzen zu setzen, da habe ich meine Idealbesetzung schnell gefunden. Und der Name ist nicht etwa Olaf Scholz, sondern mein Kandidat ist Daniel Craig. Der Mann, der auf seinem jetzigen Posten mit der Nummer 007 schon die unterschiedlichsten Vorgänger hatte und der trotzdem den Charakter und das Ambiente dieses Knochenjobs noch einmal völlig neu erfunden und mit Leben gefüllt hat. James Bondeskanzler, das könnte seine neue Rolle sein. Nach allem, was man hört, hat er ja nach seiner jüngsten Mission viel freie Zeit und nachdem er auf die Premiere dieses jüngsten Werkes wegen der bösen Pandemie so lange warten musste, wird er darauf brennen, so schnell wie möglich wieder durchzustarten und einer Frau nachzufolgen, statt einer Frau zu weichen, denn man munkelt ja schon von einer Jane Bond als Nachfolgerin. Und bevor Sie jetzt sagen, der Mann ist zu eindimensional in seiner Rolle, dann schauen Sie ihn sich blond gefärbt und dem gestreiften Sträflingsstrampelanzug an als Joe Bang in Logan Lucky. Bond, Bang, Bundeskanzler. Mein Favorit ist Daniel Craig. Aber hören wir mal, wen die anderen aus unserem Team am liebsten im Kanzleramt sehen. Den Anfang macht der Kollege Uwe Berndt und er orientiert sich dabei zunächst mal am Wahlslogan des allerersten Bundeskanzlers, der da lautet: Keine Experimente.
Also wer sich Kontinuität im Kanzleramt wünscht, weil es ihm eigentlich gerade ganz gut geht, für den gibt es nur eine einzige denkbare Lösung. Mutter Beimer aus der Lindenstraße muss den Laden übernehmen. Sie wäre die Fortsetzung der Ära Merkel mit gleichen Mitteln. Mutti 2.0. Inhaltlich die Idealbesetzung. Mutter Beimer kennt alle Krisen des Lebens aus eigener Erfahrung am Küchentisch. Auch mit den politischen Rändern von linksradikal bis zum Neonazi ist sie immer fertig geworden. Sie kann sehr einfühlsam sein und wenn es sein muss, auch knallhart. Mutter Beimer würde selbst Wladimir Putin das Fürchten lehren. Und das Beste, im Ausland würde manch einer gar nicht merken, dass es überhaupt einen Wechsel im Kanzleramt gab. So können wir dann alle ganz beruhigt 16 Jahre weiter schlafen und alles wird gut.
Meint der Kollege Uwe Berndt. Aber für unsere Redaktionsleiterin Angela Fitsch wird beim Schlafen nur dann alles gut, wenn ihr dieser Schlaf eine Vision beschert.
Neulich hatte ich einen Traum. Einer meiner Redaktionskollegen sagte mir morgens, Mensch, hast du schon gehört? Ingo Zamperoni wird Kanzler. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Wer hat denn den aus dem Hut gezaubert? Sehr ungewöhnlich und überraschend. Fragte mich nach seiner politischen Expertise, konstatierte keine bisherige Regierungserfahrung und stellte für mich dann aber fest, alles besser als dieser wenig charismatische Olaf Scholz, dem etwas hanseatisch Eiserpel-ähnliches anhaftet. Noch besser würde ich allerdings Emmanuel Macron finden. Der Mann mit dem fein geschnittenen Gesicht, den blauen, durchdringenden Augen, dem staatsmännisch daherkommenden Kerl, wortgewandt, meistens gut gelaunt, zugewandt, gut aussehend, charmant, auch zu älteren Frauen. Wenn der Kanzler von Deutschland wäre, würden alle dahinschmelzen und Politik zur Nebensache werden. Wetten? Und in Frankreich wäre man vielleicht froh, ihn losgeworden zu sein, bevor er die Wahlen im kommenden Jahr mit Pauken und Trompeten verliert. Absurd, denken Sie jetzt? Klar, aber man wird sich ja wohl noch was wünschen dürfen.
Und von diesem Recht macht nicht nur unsere Redaktionsleiterin Angela Fitsch Gebrauch, sondern auch der Kollege Ulrich Sonnenschein. Und er denkt dabei an den Mann, der gerne König von Deutschland gewesen wäre.
Ich mag die Monarchie nicht, zu viel Pomp und Circumstance, aber als Kanzler würde ich mir Rio Reiser doch wünschen. Er hat den albernen Charme, der der Politik fehlt, weiß, was Rhythmus bedeutet und wie man an der richtigen Stelle laut wird. Der Bundeswehr will er Hitparaden verordnen, das Fernsehen auf ein Programm reduzieren und 24 Stunden was bin ich senden, bis auch dem letzten Menschen klar ist, dass es auf diese Frage keine Antwort gibt. Er würde Autos wie Socken vom Gestank befreien und mal ganz deutlich fragen, wer hier denn noch Spaß versteht. Mit ihm wäre Politik vielleicht keine ernste Sache mehr, die sich in ihren eigenen Gedanken verheddert, sondern eine, und noch viel mehr, champagnerfröhliche, frisch gebadete Party des Volkes.
Lebendiger als Rio Reiser, der Wunschkanzler von Ulrich Sonnenschein, aber zugleich viel utopischer ist die Wahl der Kollegin Dorothea Schuder.
Wen ich mir als Bundeskanzler oder Kanzlerin wünschen würde? Neben Annalena Baerbock, die wirklich mal was Neues wäre, fällt mir da noch Marge ein. Marge Simpson, Sie wissen schon, die Gattin von Homer Simpson aus der gleichnamigen US-Serie. Was würde Marge für das Amt mitbringen? Zunächst einmal ihre alles überragende Erscheinung. Mit ihrer blauen Turmfrisur würde sie auf der internationalen Bühne buchstäblich großen Eindruck machen. Innenpolitisch könnte sie bei Haushaltsdebatten punkten. Ihre Paradedisziplin allerdings ist es, Kompromisse zu finden und Konflikte zu lösen. Wie sonst könnte sie ihre Kinder, die strebsame Lisa und den rebellischen Bart, dazu bringen, an einem Strang zu ziehen? Ganz zu schweigen von Homer Simpson, ihrem übergewichtigen, selbstsüchtigen Mann. Wenn das nicht Führungsstärke ist und die ideale Voraussetzung für die Führung einer Dreierkoalition. Also, March for President, Kanzlerin.
Soweit die Wahlempfehlung der Kollegin Dorothea Schuler. Und nun kommt aus den Reihen des Redaktionsteams dieser Woche die letzte Antwort auf die K-Frage, und zwar von Hadija Haruna Oelker.
Mein Wunschkanzler oder Kanzlerin kam vor 35 Jahren aus dem All auf die Erde. Zottelig, forsche Sprüche, ein Rebell. Die Rede ist von Alf, das außerirdische Irgendwas von Melmark. Außerirdisch trifft die Beschreibung meiner Wahl am besten, weil das irgendwie nicht von dieser Parteiwelt ist. Die ist nämlich so wenig divers und so mutlos, neue Wege zu gehen. Ganz anders Alf. Der ist durchs All geflogen, hat Lichtmeilen hinter sich gebracht, eine Bruchlandung hingelegt und sein neues Zuhause auf der Erde ordentlich aufgemischt. Er brachte Spaß und ungewöhnliche Routinen in die Familien von Willy und Kate. Transformation. Für Kinder der 80er Jahre wie mich war Alf ein Held. Und so eine Person, die den Laden hier mal ordentlich umkrempelt, die wünsche ich mir auch.
Also Daniel Craig, Mutter Beimer, Emmanuel Macron, Rio Reiser, Marge Simpson und Alf der Außerirdische aus Melmark. Das sind die Wahlvorschläge aus der Tagredaktion. Nun, der Bundestag kann ja theoretisch wählen, wen er will. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Glab.
Möchten Sie sich auch einreihen? Haben Sie auch einen Wahlvorschlag?
Ja, ich muss gestehen, ich bin von Ihrer Medienkompetenz, Ihrer Redaktion ja schier überwältigt. Ich bin gar nicht so affin, deswegen kann ich mit derartigen Medienfiguren von Alf bis Mutter Beimer nicht recht aufwarten. Ich muss ehrlich gesagt, gerade nach dem Eindruck des heutigen Tages sagen, nachdem die FAZ in der Schwierigkeit, Herrn Scholz richtig zu bezeichnen, ihn ja zum charismatischen Antikarismatiker erklärt hat, würde ich leider dann doch mit Rückblick auf das, was Sie an großem Panoptikum unserer bisherigen Bundespräsidenten und Kanzler ja vor allem gesagt haben, würde ich mir doch ein wenig mehr Visionen wünschen. Und da wäre ich dann doch sehr schnell bei dem Mann, der Experimente gewagt hat, nämlich bei Willy Brandt. Ich glaube, und das wird uns noch auf die Füße fallen, diese Koalition, und wir haben ja heute erste Anzeichen dafür gehabt, diese kommende Ampelregierung wird einen Schub an Visionärem sehr, sehr brauchen können. Ich befürchte sehr auch, dass gerade das nach dem heutigen Tage vielen, die ökologische Hoffnung haben, noch sehr, sehr etwas ist, was fehlt. Heute, das war ein Statement der Führenden, bei denen eigentlich fast am meisten Christian Lindner, sogar im Überschuss und wahrscheinlich nicht ohne Grund, weil die FDP ziemlich erfolgreich war, den Visionär gab, der von einer großen Zäsur sprach und der historisch einmaligen Chance. Also mehr Visionen wagen, vor allem in ökologischer Hinsicht.
Der Vorgänger von Willy Brandt, den Sie gerade zitiert haben, Kurt-Georg Kiesinger, ist wahrscheinlich selten so oft innerhalb einer Stunde erwähnt worden wie in unserer Sendung. Einfach deshalb, weil er diesen Slogan da geprägt hat im Wahlkampf 69, es auf den Kanzler kommt es an. Wie sehr kommt es denn tatsächlich auf den Kanzler an jetzt bei den Koalitionsverhandlungen, die wahrscheinlich bevorstehen und dann in einer tatsächlich gebildeten Dreierkoalition?
Es kommt auf ihn ganz enorm an und ich glaube, wir werden das alles noch sehr merken. Lustigerweise muss ich auch daran erinnern, das Zitat von Kiesinger, der das ja in der Nacht noch einmal wiederholte, Sie haben es so wunderbar eingeblendet, ist ja besonders ironisch, weil Kiesinger, das muss man erinnern, ist der einzige Kanzler, der in der Republik nie gewählt wurde. Kiesinger hat nämlich letztlich nur den Umstand, dass Ludwig Erhard nach einem Jahr aus dem Amt geputscht wurde, so muss man es fast nennen, nämlich von den eigenen Leuten. Die FDP ging raus aus der Koalition, dann ist Kiesinger ins Amt gebracht worden, er war damals Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und 69, da war der Slogan, auf den Kanzler kommt es an, mit der er dann aber zwar die Wahl prozentual gewann, aber wir haben es ja erlebt, er hat dann am Wahlabend noch erleben müssen, obwohl er noch stolz den Slogan aussprach, ja, es ist auf mich angekommen, er wurde dann ob der neuen Koalition von Roten und Gelben quasi aus dem Kanzleramt getrieben. Heute kommt es meines Erachtens in dieser neuen Konstellation, die sich übrigens ironischerweise ja nicht ganz ohne Grund erneut auf die sozialliberale Zeit, die Willy-Brandt-Zeit, 69 anhebend, Experimente wagen, gesellschaftspolitisch einen großen Wurf wagen. Das war auch übrigens der große Anspruch von Robert Habeck heute, der von einem zweiten Glutkern sprach, dem Modernisierungsanspruch gesellschaftlicher Art, wobei ich ein bisschen schmunzeln musste, denn im Gegensatz zu 1969, wo die Republik noch ausgesprochen Adenauersch restaurativ, alt-CDU-lastig, als fast Honoratiorenpartei insgesamt verknöchert war, haben wir natürlich heute bereits eine gesellschaftspolitisch hochliberalisierte Republik. Also wenn man da noch einen Glutkern der Modernisierung erkennen will, dann glaube ich, verkennt man tatsächlich den eigentlichen Kern, auf den alles ankommt, jedenfalls auch vor allem für die Grünen, nämlich auf die Klimafrage, die anthropologische, die Anthropozänfrage, die Frage letztlich, wie gehen wir damit um? Und da kommt es natürlich, ich glaube, ganz, ganz stark an, auch eigentlich auf den Kanzler. Nur, das wird das Dilemma sein, Olaf Scholz ist weder Visionär, noch hat er mit der Klimapolitik als Mann der SPD notwendigerweise so viel am Hut. Deswegen wird die neue Konstellation vielleicht wirklich eine sein, die mehr von den zweiten Leuten lebt, also von Robert Habeck, der ja aller Voraussicht nach Vizekanzler werden wird, während Annalena Baerbock offensichtlich ja wohl mehr ins Außenamt strebt, also Außenministerin werden können wollte. Man wird sehen, was sie daraus macht. Und auf der anderen Seite Christian Lindner als Widerpart im Finanzministerium. Das könnte eine Konstellation neuer Art sein, wo vielleicht die treibenden Kräfte tatsächlich die Leute der zweiten Reihe sind.
Aber schon bei der vorigen Koalition, bei allen vorigen Koalitionen der letzten Jahre haben wir ja gesehen, dass ein ganz wichtiges Zentrum zum Beispiel der Koalitionsausschuss ist, wo ja auch die Partei- und Fraktionsvorsitzenden, auch sofern sie nicht in der Regierung sind, dann dabei sind. Oder die Bundestagsfraktionen, wo ja die Mehrheiten organisiert werden müssen. Oder die Basis, ohne die ja auch nichts läuft. Und im Falle der SPD ist der ja, wahrscheinliche Kanzler Scholz ja gar nicht der Vorsitzende dort, sondern hat eine deutlich linkere SPD-Spitze im Nacken. Wer oder was wird denn die Koalition, wenn sie denn gebildet sein wird, zusammenhalten und ja oder auseinanderfallen oder auseinanderstreben lassen?
Naja, zunächst einmal wahrscheinlich schon das, was ja heute mit großem Aplomb versucht wurde, ein großes Einvernehmen herzustellen, ein großes Bewusstsein davon, dass wir es wirklich mit einer historischen Aufgabe zu tun haben. Es ist ja eine Jahrhundertaufgabe, vor der wir stehen. Das ist eine Aufgabe übrigens, die alle bisherigen Koalitionen nie zu bewältigen hatten. Die Klimakrise wirklich anzugehen, übrigens nicht nur national, sondern auch im internationalen Konzert, neue multilaterale Angriffe zu machen, zu überlegen, die UNO zu revitalisieren, weil jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, dass die nationale Ebene allein die Klimapolitik auch nicht lösen kann. Das wirft schon noch einmal die große Frage auf, ja, müssen wir nicht sogar ein Stück weit aus den von Ihnen völlig zu Recht benannten, ich nenne es mal technokratischen Bändern und Kontrollinstanzen, die eine jede Regierung kennt, die verschiedenen Ausschüsse, die Fraktionen, die Zwänge, müssen wir darin nicht trotzdem hoffen, dass ein gewisses visionäres Heraustreten stattfindet? Und bisher, muss ich gestehen, habe ich übrigens am heutigen Tage, der ja so zu einem historischen Tag fast schon aufgeblasen wurde, diese Grundfrage nicht gehört. Es ist ein Anspruch, nur Modernisierung zu leisten, großen Fortschritt. Es war ein Floskelgewitter in vielerlei Hinsicht. Aber die Grundfrage, gibt es tatsächlich so etwas wie eine Vision einer Gesellschaft, die auch dem Wachstumszwang entweicht, die wirklich sich fragt, können wir ein Stück weit dem immer gleichen Fortschrittsmechanismus, immer neues Wachstum zu generieren, was ökologisch unverträglich ist, wie alle wirklichen Kenner der Materie wissen, können wir dem wirklich entweichen? Können wir etwas anderes denken? Das, glaube ich, fordert schon eine stärkere visionäre Antwort, als in den letzten Jahren wir es erlebt haben.
Albrecht van Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Auf den Kanzler kommt es an, fragt sich nur wie lang. Das war der Tag in hr2 Kultur, als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Unser Sondierungsteam bestand in dieser Woche aus Uwe Berndt, Angela Fitsch, Hadija Haruna-Oelker, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein und mir, Oliver Glab. Ich lade Sie ein, sich auch Ihren Kanzler, Ihre Kanzlerin herbeizuträumen, solange das noch geht, und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.